Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Heute ist der 28. Juni 2023 und wenn ich in den Nachrichtenagenturen das Stichwort Kokain eingebe, dann kriege ich eine Meldung von gestern. Nach dem Knacken eines Netzwerkes der organisierten Kriminalität im Jahr 2020 zieht man Bilanz. Es wurden unter anderem 740 Millionen Euro Bargeld beschlagnahmt. 740 Millionen in Scheinen. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie viel Geld im Spiel ist beim Handel mit Drogen.
Jede kriminelle Gruppe, die erfolgreich in den Drogenhandel einsteckt, wächst rasant. Ein Kilo Kokain kostet hier in Kolumbien etwa 3.000 Dollar. Das gleiche Kilo Kokain ist in Spanien 25.000 bis 30.000 Dollar wert. Das ist eine extreme Marge, fast 1.000%.
Which is a massive markup. You're in the thousands of percent there.
Kokain, das ist unser Thema heute. Wo kommt es her, wo geht es hin und auf welchen Wegen kommt es zu uns nach Europa? Ich bin Ellen Hering, herzlich willkommen. Und unseren Blick richten wir jetzt erst einmal in den Hafen von Antwerpen. Dort wurden im vergangenen Jahr 110 Tonnen Kokain beschlagnahmt, eine Rekordmenge. Belgien ist mit seiner Hafenstadt Antwerpen das wichtigste Einfallstor für Kokain in Europa geworden. Wie der Drogenhandel die Stadt verändert hat und was der belgische Zoll dagegen macht, das haben Markus Wolf und Caroline Born recherchiert.
Ein LKW fährt in ein Gebäude im Antwerpener Hafen hinein. Ein Gebäude, das wie eine riesige Autowaschanlage aussieht und piept. In dieser Anlage werden keine Fahrzeuge gewaschen, sondern deren Ladungen gescannt. In den Containern könnten möglicherweise versteckte Drogen oder andere geschmuggelte Güter sein.
Right now a scan image is made from both the truck and the container.
Jetzt wird gerade ein Scanbild sowohl vom LKW als auch vom Container gemacht. Wenn die jeweiligen LKW-Fahrer dran sind, gescannt zu werden, fahren sie dort nacheinander ihre LKWs in den Tunnel auf eine bewegliche Platte, so wie in eine Autowaschanlage. Die Mitarbeiterin des belgischen Zolls, Sarah van Kottem, erzählt, dass mit der Anlage nur ein kleiner Teil der Container, die im Antwerpener Hafen ankommen, gescannt werden kann. Etwa 1-2%. Ausgesucht werden solche Container, die der Zoll für Risikocontainer hält. Die zum Beispiel aus bestimmten lateinamerikanischen Ländern kommen, aus denen schon häufiger Drogen geschmuggelt wurden. Auf Scans aus der Vergangenheit wird deutlich, wie Kartelle Drogen in den Containern versteckt haben.
This was an example of the real peel of pineapple they used and they filled it up with cocaine paste.
Das hier war ein Beispiel für Ananas, die mit Kokainpaste gefüllt waren. Und das hier war eine Lieferung von Teakholz aus Ecuador. Wir hatten gesehen, dass der Holzstapel im hinteren Teil des Containers dunklere Ränder hatte. Und es stellte sich dann heraus, dass das Teakholz innen hohl war und mit Kokain gefüllt. Um zu entscheiden, welche Container kontrolliert werden sollten, überprüfen die belgischen Zollbeamten die Herkunftsangaben der Container. Gerade bei Lieferungen aus Lateinamerika und bei solchen mit frischem Obst und Gemüse schauen sie genauer hin, erklärt Zollmitarbeiterin van Kottem.
Fruits in general, because they are perishable goods, so they need to be moved quickly before they turn bad. So that's more attractive to put them in.
Verderbliche Ware wie Obst- und Gemüseladungen eignen sich besonders für den Schmuggel, weil sie schnell ausgeladen werden müssen, meint Sarah van Kottem. Sie und ihre Zollkollegen finden immer mehr Kokain bei ihren Kontrollen. Beim Rückblick auf das Jahr 2022 haben sie einen neuen Rekord vermeldet. 110 Tonnen Kokain haben sie im vergangenen Jahr im Hafen von Antwerpen sichergestellt. Geschätzter Marktwert rund 8 Milliarden Euro. Die belgische Hafenstadt Antwerpen ist nicht der finale Zielort der Drogen, sondern eher ein Transitort. Ein Ort des Umschlags und des Handels also. Doch auch ein Transitland bekommt die Wirkungen des Drogenschmuggels zu spüren.
Port d'Anvers était la principale porte d'entrée de la cocaïne en Europe.
Mais Anvers, der populärsten Hafendroge Kokain in den Häfen Antwerpen und Rotterdam.
Last year 110 tons of cocaine.
Schießereien auf offener Straße und Politiker, die um ihr Leben fürchten müssen. Was nach Drogenkrieg in Mexiko oder Kolumbien klingt, spielt sich mitten in Europa ab.
Verschiedene Kartelle bekämpfen sich in Belgien zunehmend brutal. Anfang Januar meldete die Polizei eine Explosion in einem Wohnblock im Antwerpener Stadtteil Hoboken. Eine Woche zuvor war Medienberichten zufolge die 11-jährige Nichte eines Drogendealers durch Schüsse auf ein Wohnhaus ums Leben gekommen. Jeremy McDermott beobachtet die globale Drogenkriminalität schon lange. Er arbeitet für die NGO Inside Crime mit Sitz in Medellin in Kolumbien und sieht in den Entwicklungen der letzten Jahre eine Gefahr für die belgische Gesellschaft. Die Gewalt, die wir aus Lateinamerika kennen, hat jetzt begonnen, auch in Europa sichtbar zu werden. Die belgischen Behörden hatten 2021 einen Ermittlungscoup gegen die organisierte Kriminalität gefeiert. Ihnen war es gelungen, die verschlüsselte Kommunikationssoftware Sky ECC zu knacken. Bis Ende 2022 wurden im Nachgang der Sky ECC-Ermittlungen mehr als 1400 Personen festgenommen. Die Ermittlungserfolge haben aber für die beteiligten Politiker einen Preis. Im September vergangenen Jahres war eine offenbar geplante Entführung von Justizminister Vincent van Quickenborne gescheitert. In einem Auto in der Nähe seines Wohnhauses waren eine Kalaschnikow, andere Waffen und Benzinflaschen gefunden worden. Im belgischen Fernsehen stellte van Quickenborne Anfang des Jahres die Vermutung an, dass die Bedrohung seiner Familie in direktem Zusammenhang mit den Ermittlungserfolgen seines Ministeriums steht.
Ja, wir sind inderdaad sinds kort met het gezin uit het safehouse, was voor de tweede keer.
Wir haben tatsächlich kürzlich mit der Familie das Safe House verlassen. Die Bedrohung ist aber immer noch da. Wir sind immer noch unter verstärkter Überwachung. Und ich will ehrlich sein, klar ist das, was wir durchmachen, schlimm. Was wir erleben, hat aber auch damit zu tun, dass wir der organisierten Kriminalität schwere Schläge versetzen. Für Jeremy McDermott von Inside Crime ist der Anstieg der Gewalt und die Bedrohung von Politikern das Ergebnis der enormen Margen, der Profite, die im Handel mit Kokain erzielt werden.
And any criminal group that gets successfully involved in the cocaine trade undergoes rapid growth.
Jede kriminelle Gruppe, die erfolgreich in den Drogenhandel einsteckt, wächst rasant. Ein Kilo Kokain kostet hier in Kolumbien etwa $3,000. Das gleiche Kilo Kokain ist in Spanien 25.000 bis $30.000 wert. Das ist eine extreme Marge, fast 1000%.
Which is a massive markup. You're in the thousands of percent there.
Diese Gewinnspanne mache es möglich, dass die Drogenkartelle auch die Verluste durch konfiszierte Lieferungen verkraften können. Die Zollbeamtin Sarah van Kottem beschreibt einen Kampf gegen Windmühlen. Ich würde gern sagen, dass wir nur deshalb mehr beschlagnahmen, weil wir eine bessere Ausrüstung und bessere Werkzeuge haben. Aber leider ist es auch so, dass mehr Kokain produziert und mehr in den Hafen von Antwerpen eingeführt wird. Denn wenn wir prozentual zum gesamten Markt mehr beschlagnahmen würden, dann würden die Preise ja auch steigen. Die ausbleibenden Preissteigerungen sind also ein Anzeichen dafür, dass trotz der Fahndungserfolge ein konstant bleibender, großer Strom von Kokain den Weg nach Europa findet. Die belgische Regierung versucht deshalb, den Kokainhandel weiter einzudämmen, etwa durch mehr Containerkontrollen und engere Zusammenarbeit mit den Nachbarländern, zum Beispiel mit den Häfen Rotterdam und Le Havre. Durch das geknackte Kommunikationsnetzwerk Sky ECC konnten im Juni zwei Anführer eines Drogenclans verurteilt werden. Zu 10 Jahren Haft und einer Geldstrafe von 200.000 Euro. Zur Erinnerung, der Marktwert des gefundenen Kokains im Antwerpener Hafen betrug im vergangenen Jahr 8 Milliarden Euro. Auch der Kokainkonsum soll stärker in den Blick genommen werden, denn der gilt als Haupttreiber des Schmuggels. Justizminister van Quickenborne hat deshalb angekündigt, die Höchststrafe für den Konsum harter Drogen auf 1.000 Euro zu erhöhen. Bisher lag sie bei 75 bis 150 Euro. Jeremy McDermott von der NGO Inside Crime betont, dass die Politik des War on Drugs, bei der in der Vergangenheit vor allem auf die Bekämpfung des Drogenhandels gesetzt wurde und weniger auf den Konsum, zum Scheitern verurteilt sei.
I've been in Colombia for 25 years. International governments have put billions of dollars into what we call the war on drugs.
Ich bin seit 25 Jahren in Kolumbien und Regierungen auf der ganzen Welt haben Milliarden Dollar in den sogenannten War on Drugs gesteckt. Und heute wird in Kolumbien mehr Kokain produziert als je zuvor in der Geschichte des Landes. Der Krieg gegen die Drogen, der War on Drugs, ist in seiner jetzigen Form ein Misserfolg. Es ist Zeit für ein radikales Umdenken. Solch ein Umdenken kann zum Beispiel darin bestehen, ähnlich wie bei Tabak den Kokainkonsum durch Aufklärungskampagnen zu reduzieren. Sowohl die belgischen Behörden als auch die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht fordern deshalb eine stärkere Aufklärung über die gesundheitlichen und gesellschaftlichen Folgen des Kokainkonsums. Einen Pilotversuch der besonderen Art hat vor kurzem die Schweizer Stadt Bern gestartet. Dort stimmte das Stadtparlament für einen wissenschaftlichen Pilotversuch zum legalen Kokainverkauf.
Markus Wolf und Caroline Born waren in Antwerpen, dem Einfallstor für Kokain in Europa, und haben über den Einfluss und die Macht der Drogenkartelle dort berichtet. Die verschlungenen Wege des Kokains, das ist heute unser Thema, und zugeschaltet sind mir Markus Wolf, der Autor des Beitrags aus Antwerpen, den wir eben gehört haben, und Anne Herberg, unsere Korrespondentin in Südamerika. Hallo.
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 Wir haben jetzt gerade gehört, in welcher Weise inzwischen die organisierte Kriminalität eben auch europäische Häfen beherrscht, also Schießereien, dann vereitelte Entführungen. Dieses typische Klima der Angst verbreitet sich. Das sind im Kleinen Zustände wie in Mexiko, in Kolumbien oder eben auch in Ecuador. Und da war Anne Herberg gerade. Anne, Sie haben den inzwischen größten Umschlagplatz für Kokain besucht und das ist der Hafen in der ecuadorianischen Küstenstadt Guayaquil. Wie kommt das Kokain dorthin und vor allem, auf welchen Wegen kommt es dann zu uns nach Europa?
Zu uns nach Europa kommt es meist auf Containerschiffen und das war sehr beeindruckend, dass mir der Chef von der Anti-Narcotics-Einheit dort im Hafen auch gesagt hat, aufgrund der wenigen Manpower, die wir hier haben, untersuchen wir eigentlich nur noch die Risikocontainer und das sind im Grunde Bananencontainer nach Antwerpen. Jetzt ist es so, wie kommt das Kokain in den Hafen? Ja, auf verschiedene Wege. Schon ganz oft wird es zum Beispiel direkt auf den Bananenplantagen in die Kisten mit eingepackt. Das heißt, es kommt direkt schon mit den Kisten in den Hafen. Es gibt aber auch, sagten mir die Beamten vor Ort, ganz oft Fälle, dass eben Mitarbeiter des Hafens, die man sagt dort Contaminados, die verschmutzt sind, das heißt, die korrupt sind, also die mit den Dealern zusammenarbeiten, mit den Brokern zusammenarbeiten, dass die es vor Ort im Hafen einladen. Es gibt auch noch die dritte Möglichkeit, dass das Kokain auf das bereits abgelegte Schiff schon auf dem Wasser aufgeladen wird. Man muss sich vor Augen halten, der Hafen in Ecuador liegt in einer Art von Mangroven, Flüssen und Inseln durchzogenes Delta. Bis das Containerschiff von dem Hafen auf dem offenen Meer ist, muss es erstmal nochmal mindestens 2 bis 4 Stunden lang durch so eine Flusslandschaft hindurchfahren. Und von dort aus kommen dann kleine Boote und laden das auf die großen Containerschiffe auf. Das funktioniert aber auch immer nur deswegen, weil an Bord auch dann jemand hilft, das zu tun. Das heißt, die Durchsetzung der Strukturen, die Korruption ist eines der absolut größten Themen.
Aber das Kokain kommt ja nicht aus Ecuador. Ecuador ist ja jetzt nicht bekannt als das größte Kokainanbaugebiet, sondern eher Kolumbien, Peru.
Absolut. Ecuador liegt aber genau zwischen den größten Anbauländern. Also das ist nach wie vor an erster Stelle Kolumbien, dann Peru und Bolivien gibt es auch noch. Das kleine Ecuador galt immer so ein bisschen als Insel dazwischen und es ist auch selbst kein Anbauland. Aber es wurde ganz klar zum Transitland, das war schon immer so, aber es wurde jetzt zum großen Verschiffungsland. Und das hat sehr viel auch mit den Verschiebungen zu tun, die es in den letzten Jahren in Kolumbien gab. Stichwort Friedensprozess mit der FARC-Guerilla. Es sind neue Akteure präsent, unter anderem die mexikanischen Kartelle, aber auch europäische Mafias. Das heißt, da hat sich unheimlich viel verschoben. Und was mein Eindruck war, und die Kontrollen sind in Ecuador einfach lascher, als sie es in Kolumbien sind. Beispielsweise haben die meisten Häfen in Ecuador nach wie vor keine Scanner. Und das gehört eigentlich zum Standard.
Wir haben in dem Beitrag ja auch von Markus Wolf gehört, es gibt Verstecke wie zum Beispiel ausgehöhlte Ananas, aber eben auch bestätigt, was Sie jetzt sagen, Frau Herberg, dass eben Gemüse und Obst, auch weil das so schnell dann ausgeladen werden muss, dass das ideale Verstecke sind für Drogen. Jetzt haben Sie ja, Markus Wolf, im Hafen von Antwerpen diese Kontrollen beobachtet. Sind die Kontrollen denn effektiv? Wie schätzen Sie das ein?
Also ich würde sagen, was die Effektivität angeht, die Zollbeamten vor Ort wissen mittlerweile schon eigentlich sehr gut, welche Container sie kontrollieren müssen. Aber im großen Maßstab wird es den Drogenhandel vermutlich nicht eindämmen. Es kommen in Antwerpen ja mehrere Millionen Container pro Jahr an und der Zoll untersucht so 1-2%. Und genau wie Anne das gerade gesagt hat, vor allem sogenannte Risikocontainer. Und die werden dann erstmal gescannt. Dann werden Auffälligkeiten untersucht und dann unter Umständen, da war ich bei einer Kontrolle dabei, wenn dann so ein Scan auffällig ist, dann wird so ein Container in die Halle hineingebracht und dann wird wirklich jede einzelne Palette rausgefahren und ein Zollmitarbeiter sticht mit so einer Stange in die Bananenkisten rein und schaut, ob da Kokainspuren dran sind.
Diese Container sind ja auch vermutlich riesig, ne? So stelle ich mir das jedenfalls vor.
Ja, also es ist extrem mühsam, zum Teil aber auch erfolgreich. Also die Schätzung des Zolls ist, dass sie so immerhin 10% des geschmuggelten Kokains bekommen. Aber ja, also das sind 10%, das ist, was sie kriegen. Und das heißt, 90% kriegen sie eben nicht. Also es gibt dann immer einmal im Jahr so die Schätzung, wie viel sie im Jahr gefunden haben. Letztes Jahr waren es 110 Tonnen. Und das ist auch ein ganz gutes Fahndungsergebnis. Aber sie finden eben auch 990 Tonnen vermutlich nicht. Und das ist eben das ganze Dilemma. Der Zoll tut sein Bestes mit den vorhandenen Möglichkeiten, aber er kann unmöglich alles kontrollieren und vermutlich hätten auch nicht alle Reedereien und Spediteure und zum Beispiel auch Supermärkte Interesse daran, dass eben ihre Container, ihre Bananen, ihre Ananas allzu lange im Hafengelände liegen.
Jetzt kommen wir mal nochmal zurück zu denjenigen, die da das große Geld verdienen. Anne Herberg, Sie haben schon gesagt, mexikanische Kartelle, die ja eigentlich ganz Lateinamerika kontrollieren und natürlich auch den sehr attraktiven Markt dann in die USA, die haben sogar Kontakt nach Europa über eine albanische Mafia. Was hat es denn mit der auf sich? Wissen wir, wie diese Kartelle zusammenarbeiten?
Es stimmt, es ist so. Die mexikanischen Kartelle sind mittlerweile Big Player, also sind in mehr als 50 Ländern aktiv. Europäische Mafias, vor allem aus den Balkanstaaten, darunter vor allem auch albanische Mafias, sind eben auch in Ecuador aktiv. Ob die jetzt zusammenarbeiten direkt, so würde ich das nicht sehen, sondern man teilt sich das Geschäft auf. Man hat verschiedene Zulieferer. Die Albaner sind auch eher als Broker tätig. Also das ist alles eine total gut aufgeteilte Geschäftskette. Das heißt, die Drogen werden hergestellt in Kolumbien. In der Grenzregion sind die Drogenlabore, in denen die Coca-Blätter zu Coca-Paste und dann zu Kokain verarbeitet werden, also der chemische Prozess stattfindet. Die Grenzübertritte werden meist von ehemaligen FARC-Mitgliedern, heute in Dissidentengruppen, aktiv organisiert. Dann kommt eine Zusammenarbeit mit ecuadorianischen Banden. Im Hafen hat man dann natürlich die Leute, die da auch mit dem großen Geld jonglieren. Und in der Tat dieses Geld eben auch dazu ausgeben, die ganzen Strukturen zu korrumpieren.
Ist eigentlich diese Drogenmafia aus Albanien oder dem Balkan, also das ist ja so ein bisschen vage, ist es auch in Antwerpen ein Thema?
Also in Belgien auf jeden Fall. Also diese verschlüsselte Kommunikationssoftware, die im Beitrag auch kurz Thema war, die geknackt wurde vor 2 Jahren, da haben die Behörden ja eine Zeit lang auch mithören können, richtig, wie die Kartelle sich absprechen.
Genau.
Und da haben sie gesagt, die häufigste Sprache, die daneben Englisch zu hören war, war wohl Albanisch. Also auf jeden Fall sind auch albanische Gruppen in Belgien aktiv, daneben aber auch marokkanische und belgische. Also ich glaube, da ist es genau wie in Lateinamerika sozusagen, man arbeitet vielleicht zum Teil arbeitsteilig. Und die Frage ist immer, arrangieren sich die verschiedenen Kartelle? Ist zum Beispiel eins nur für die Bestechung von Hafenmitarbeitern zuständig und das andere dann für die Verteilung oder konkurrieren die miteinander?
Und da möchte ich kurz reingehen, genau das, was Markus gerade anspricht, das passiert in Ecuador. Wir sehen einen unglaublichen Anstieg der Gewalt und auch der brutalen Gewalt. Gewaltszenen, wie wir sie aus Mexiko kennen, die aber teilweise auch der albanischen Mafia zugeschrieben wird, werden also regelrechte Hinrichtungen und Massaker. Und wir sehen einen großen Anstieg der Gewalt, sowohl in den Gefängnissen als auch auf den Straßen. Und die Experten führen das eben darauf zurück. Es ist immer mehr Geld im Spiel. Mit diesem Geld werden lokale Banden eben auch eingekauft. Diese Banden splitten sich gegenseitig auf und kämpfen dann regelrecht auf kleinstem Raum, also auf einem Mikrokosmos, um die Kontrolle von strategisch wichtigen Stadtvierteln, von strategisch wichtigen Straßen, von strategisch wichtigen Wasserwegen. Ich habe in Ecuador verschiedenste Viertel besucht, in denen man sich das wirklich so vorstellen kann, dass eine Bande vielleicht drei Straßenblöcke kontrolliert bis zur nächsten Hauptstraße und danach kommt eine neue Bande. Und für die Zivilbevölkerung bedeutet das, man kann über diese Straße nicht mehr rübergehen, weil man selber als Feind wahrgenommen wird. Das bedeutet für die Leute, dass sie beispielsweise abends überhaupt nicht mehr aus dem Haus gehen, dass sie sich nicht mehr trauen in einer Stadt wie Guayaquil mit 30 Grad draußen. Man hört gern Musik, man trinkt gern Bier auf der Straße. Die Leute treffen sich nicht mehr auf der Straße. Die Kinder gehen nicht mehr auf den Spielplatz. Man hat Angst.
Inwieweit ist denn jetzt diese Bedrohung, die ja eigentlich eine globale Bedrohung ist, inwieweit ist die in der Politik angekommen? Also ich habe jetzt gehört, gelesen, dass die EU-Innenkommissarin in Ecuador war aus diesem Grund. Was hat die da gemacht? Wissen Sie da was drüber?
Da gab es bilaterale Gespräche, wie man eben bei den Kontrollen besser zusammenarbeiten kann. Das hatte auch gewisse Ergebnisse. Also es ist jetzt erstmals so, dass eben Ecuador mit Europol zusammenarbeitet. Es gibt auch Finanzierung aus der EU, aber auch aus Großbritannien beispielsweise, was Kontrollmechanismen angeht. Wenn man allerdings dann, wenn das Mikro aus ist, mit Experten spricht, dann sagen sie, ja. Aber dann kommt wieder das große Thema Korruption. Gerade hatte ich dieses Thema Scanner angesprochen. Das ist seit Jahren in der Diskussion. Sie sind immer noch nicht implementiert. Ich habe gerade noch mal versucht, bei den entsprechenden Behörden zu fragen, wo funktionieren sie denn schon? Ich habe nur kryptische Antworten erhalten. Dazu kommt, es können eventuell so und so viele Tonnen Drogen festgestellt werden in den Hafen und die Polizei macht dort eine gute Arbeit. Wo es aber dann fehlt, ist an der Weiterverfolgung, an der geheimdienstlichen Arbeit, also wirklich die Hintermänner, die Köpfe zu finden. Da fehlt es einfach in der Zusammenarbeit und auch im politischen Willen, das war mein Eindruck.
Das hört sich alles ziemlich aussichtslos an, muss ich sagen. Jetzt hat ja der Experte in dem Beitrag von Markus Wolf am Ende gesagt, man muss sich für die Legalisierung der Drogen einsetzen. Das ist die einzige Form, das Geschäft zu unterbinden. Wäre das eine Option?
Also ich kann vielleicht so viel sagen nochmal zu dem Gespräch mit dem Experten, der in Medellin in Kolumbien sitzt, dass genau. Das, glaube ich, ein Stück weit die Einsicht aus jahrelanger Beschäftigung mit dem Thema war, dass natürlich die Kartelle sich, solange es eine Nachfrage gibt aus Mitteleuropa, auch natürlich aus Großstädten, aus der gehobenen Mittelschicht nach Kokain, werden diese Kartelle immer wieder eine Möglichkeit finden, die Drogen an die Person zu bringen, wo sie dann hin soll. Wenn die Kartelle eine Marge von fast 1000% haben, dann werden die immer wieder neue Möglichkeiten finden, das am Ende in das Zielland zu bringen. Und das war, glaube ich, irgendwann dann die Einsicht von Leuten, die sich damit beschäftigen, dass man eventuell den Konsum adressieren muss und eventuell sogar über eine Form von Legalisierung nachdenken muss.
Mhm. Dieses Thema der Legalisierung ist in Südamerika schon lang ein Thema. Dafür haben sich zum Beispiel auch durchaus konservative Präsidenten offen ausgesprochen. Es gab mal eine Gruppe von drei Präsidenten Brasiliens, Mexikos und Kolumbiens, die das Thema wirklich ganz arg gepusht haben. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist hochkomplex. Wie will man das machen? Es ist auch so viel Geld im Spiel und wir reden von Korruption bis in die höchsten Ebenen, dass es extrem schwierig ist. Was ich immer wieder gehört habe, ist auch der Wunsch zu sagen, Europa, ihr müsst auch was tun. Ihr müsst was gegen den Anstieg des Konsums tun. Ihr müsst auch mehr aufklären. Und was ich von Experten aus Südamerika höre, ist zu sagen, es bringt nichts, dass wir hier in Südamerika beispielsweise die Coca-Bauern kriminalisieren, sondern wir müssen viel mehr auch grenzüberschreitend tatsächlich nach dem Geld gehen. Also wo wird Geld gewaschen? Wo sind die Köpfe, dass wir wirklich an die Strukturen gehen?
Follow the money. Danke für Ihre Einschätzungen. Sehr interessant aus Antwerpen und aus Ecuador, wo Anne Herberg war und Markus Wolf, der uns auch den interessanten Beitrag aus dem europäischen Anlaufhafen Antwerpen gemacht hat. Dankeschön.
Danke.
Danke.
Von Ecuador nach Belgien gelangt nicht nur das Kokain, sondern auch die Gewalt, die von Drogenkartellen ausgeht. Und der nächste Schritt ist dann die Unterwanderung demokratischer Institutionen und damit die Beschädigung der Demokratie. Und das ist die eigentliche Gefahr, die vom Drogenhandel ausgeht. Das Geschäft mit den Drogen ist immer wieder Thema in unserem Podcast der Weltzeit, auch wie sich Länder wie zum Beispiel Uruguay gegen den Einfluss der Drogenmafia wehren. Wenn Sie sich dafür interessieren, in unserem Podcast werden Sie fündig. Ich bin Ellen Hering, schön, dass Sie dabei waren. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.